Ja, wieder Queen und Don't Stop Me Now ist dieser Titel. Don't Stop Me Now ist auch das Motto für diese Episode mit meinem Gesprächspartner Ralf Usbeck, der ist CEO und Gründer von Peakwork, und wir reden über Blockchain, NFT und die Zukunft des touristischen Vertriebes. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden uns in eine neue Zeitrechnung begeben, so viel darf ich schon sagen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Ja, das ist also der Talk mit Ralf Usbeck, den ich in Düsseldorf treffe. Hallo Ralf.
Hallo Roman.
Ja, schön dich zu hören und zu sehen hier im virtuellen Studio vom Travelholics Podcast. Die, die dich nicht so kennen, das sind sicher ganz wenige, aber vielleicht ein bisschen, ich überlege, wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren, würde ich sagen. Wann hat eigentlich Traveltainment begonnen?
Traveltainment in der Touristik 2000.
2000, ja gut, dann sind es gut 20 Jahre, und eigentlich bist du, glaube ich, Geograf gewesen und hast angefangen mit Luftbildern. So irgendwie habe ich das Ganze erinnert, wenn ich mich recht.
Genau, wir haben in den 90er Jahren CD-ROM-Produkte auf den Markt gebracht, wo man Deutschland aus der Luft sehen konnte, also eine Art Google Maps auf CD-ROM. Und irgendwann kam ich auf die Idee, das Gleiche auch für Urlaubsregionen zu machen, dass man mal das temporäre Heim von oben sehen kann. Und wir haben dann die Balearen beflogen und haben alle Hotels referenziert und haben versucht, diesen Content in der Touristik auf den Online-Portalen zu vertreiben, zu verlinken. Das war mittelprächtiger Erfolg, weil die Booking Engines damals die Integration vom Content nicht so notwendig oder nicht so wichtig erachtet haben. Dann haben wir damals auch entschlossen bei Travel-Themen, dann bauen wir halt ein Buchungssystem selber. Das heißt, wir haben ein System um die Luftbilder gebaut, und das war letztendlich dann auch der Erfolg von Travel-Themen. Da war ich ja bis 2006, habe dann an Amadeus verkauft und war dann von 2006 bis 2008 noch der CEO der gesamten Amadeus Leisure Group. Und 2009 habe ich dann von Scratch ein neues Unternehmen aufgebaut, die Peakwork AG, mit einem etwas globaleren Ansatz. Zu unseren Kunden zählen globale Reiseunternehmen oder auch Google. Google nutzt unsere Technik auch für die Flugsuche, Flugbuchung, Hotelsuche. Und wir sitzen in Düsseldorf und haben aktuell 150 Mitarbeiter hier.
Okay, über Peakwork werden wir noch eine ganze Menge sprechen, glaube ich. Wenn du jetzt sagst, globaler Ansatz versus, ja, sagen wir, das nationale Touristikgeschäft, wo siehst du eigentlich die größten Unterschiede oder was macht Deutschland besonders oder vielleicht auch besonders nicht so gut, was jetzt digital und Travel Tech angeht?
Auch in der Suche sind wir natürlich durch das Vergleichssystem recht führend, ne? Also wenn man da die anderen Länder anschaut, insbesondere USA, da sind wir schon im Package-Bereich deutlich vorne. Was wir halt sehen in der Welt ist, dass es in den einzelnen Ländern für diese Bereiche immer so Local Heroes gibt. Im Dachmarkt ist es Travel-Tainment, in Benelux ist es Python, in Kanada ist es Soft Voyage und in Frankreich ist es Orchestra. Das heißt, die dominieren im digitalen Reisevertrieb den Markt.
Jetzt ist die Frage, braucht man dann ein globales System? Also gut, die CRS agieren ja tatsächlich irgendwo global, genau. Aber im Bereich Search and Compare gibt es das ja, gut, da wäre es dann eigentlich Google, oder?
Genau, also unsere Idee war, dass wir halt ein Player-Hub-Netzwerk aufbauen. Das heißt, die Reiseveranstalter oder die Leistungsträger haben Player und der Vertrieb hat einen Hub, und über den Hub kann man die Player, also die Leistungsträger, anschließen und einheitlich abfragen. Und die Idee war, dass wir halt auch in den globalen Vertrieb reinkommen, also wie jetzt auch bei Google und in anderen OTAs. Und das hat halt auch funktioniert.
Das läuft und läuft auch international. Das heißt, ihr habt ja aus unterschiedlichsten Ländern Supplier angeschlossen. Wesentlicher Punkt ist natürlich dabei auch das Thema der Daten und des Datenstandards. Ihr habt an der Entwicklung der Global Types maßgeblich mitgearbeitet. Wie siehst du da eigentlich den Stand, was jetzt die Qualifikation von Produkten angeht im digitalen Bereich?
Ja, durch diesen Standard ist natürlich die Attribuierung deutlich besser geworden. Der Global Type Standard ist ja das Verorten der Attribute an ein Hotel, an ein Zimmer. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Datenformate, wie jetzt bei uns EDF oder allgemein OTWS. Das sind auch alles notwendige Standards, damit man wirklich auch einfacher vertreiben kann.
Und was mir auffällt und was ich auch in Diskussionen immer wieder habe, ist das Thema, dass die Reisesuche sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich, gerade also auch im Beratungsbereich, sehr stark über das Preisattribut im Wesentlichen funktioniert. Ne? Also es ist immer dieses, was ist am günstigsten, welches ist das günstigste Produkt zu einem Zeiten. Gibt es eigentlich Ansätze, die dir bekannt sind oder arbeitet ihr vielleicht sogar selber daran, dass wir halt weitere Attribute hinzufügen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien oder ähnliche Geschichten, die im Wesentlichen halt einen neuen Sucheinstieg ermöglichen? Oder hältst du das für sinnlos?
Nein, sinnlos auf keinen Fall. Also unser neues Reisebüro-Tool fährt ja einen gesamt anderen Ansatz. Ne? Nicht nur über Preis beraten, sondern tatsächlich über Qualität, über Erfahrung beraten. Und unser System unterstützt ja auch alle Global Types. Das heißt, die Suchen oder die Ergebnislisten, die können natürlich ganz anders geformt werden. Das heißt, zielgerechter für Familien, für Singles etc. Darüber hinaus haben wir auch noch eine Kooperation mit BD4Travel, die dann auch die Ergebnislisten anders aufbauen, ja, nach mehr Relevanz aufbauen. Grundsätzlich muss man sagen, viele Portale lassen einfach die Masse auf den Enduser los. Ne? Und ob das immer hilfreich ist, kann man manchmal bezweifeln. Wenn man jetzt spezialisiertes Portal ist, macht da natürlich eine Einschränkung Sinn, solange die Technik das mitmacht. Ne? Und unsere Technik Papierwirk macht das definitiv mit. Und wir arbeiten jetzt auch an Global Types für Nachhaltigkeit, dass wir da auch Standards schaffen. Sonst sprechen wieder verschiedene vom Gleichen, aber schreiben etwas Unterschiedliches. Ne?
Ja, ich glaube, ein bisschen ist das genau der Punkt. Ich habe das ja in der Vergangenheit, als ich noch Workshops für Reisebüros gemacht habe, immer wieder mal gefragt, wie sie sollen mal schätzen, wie viele Produkte sie eigentlich verfügbar haben in ihren Systemen oder in ihren Katalogwänden und dem gegenübergestellt, wie viele Produkte sie tatsächlich aktiv verkaufen, die sie genau kennen. Mhm. Und da war eine ziemlich starke Diskrepanz. Und trotzdem wollen immer alle alles haben, also grenzen sich tatsächlich wenig ein. Wenn du hast mir schon das Stichwort gegeben, euer neues Produkt, was ihr Peakwork habt für die Reisebüros, das heißt Set, da würde ich ganz gern kurz mit dir drüber sprechen. Und ja, dein Name scheint ja auch ein bisschen Programm zu sein. Ihr arbeitet dort mit Beratungssets, ne, die sich der Berater selbst zusammenstellt, oder kann ich das auch so verstehen, dass das tatsächlich, wenn ihr mit BD4Travel, also mit Big Data arbeitet, dass wir dann profilgestützte Sets automatisch generieren?
Ja, also grundsätzlich, das sagt der Name dann schon, arbeitet das System mit Hotelsets. Diese Hotelsets kann sich der Expedient selber zusammenstellen. Das heißt, in einer freien Minute werden dann für Zielgruppen bestimmte relevante Hotels in eine Gruppe gefasst, in ein Set zusammengefasst. Beispielsweise Familienurlaub mit Kleinkindern in Spanien. Ja, und der Expedient hat ja meistens dann auch schon Hotels im Kopf. Das heißt, wenn ein Kunde ins Büro kommt, ist das ja nicht so, dass der Expedient 10.000 Hotels kennt, sondern er versucht dann immer seine 300 Hotels daraus eine Handvoll auf den Kunden irgendwie zu münzen. Ne? Und das kann er im Vorfeld machen, kann diese Sets alle anlegen, ob das jetzt Honeymoon-Reisen ist oder Sauftouren oder Junggesellenabschiede. Das kann er alles zusammenfassen und auch regionsübergreifend. Wir haben natürlich jetzt alle durch die Tools von damals, als wir Bistro entwickelt haben, kennen wir diesen Regionsbaum. Ne? Das heißt, man muss dann auswählen, jetzt Mallorca oder Spanien, Mallorca, und hat dann nur die Ansicht der Hotels auf Mallorca. In dem neuen Tool kann man dann beliebig die Hotels zusammenlegen. Das ist unabhängig von der Region. Man kann sich ein Set für Cluburlaube zusammenstellen, für Winterurlaub direkt an der Piste. Und dann in der Beratung stellt man ja fest, was ist das für ein Interessent, und dann ruft man entsprechend einfach dieses Set auf, und unabhängig von Verfügbarkeit und Preis werden die Hotels dann aufgebaut. Man kann dann mehr oder weniger die Hotels beschreiben, dem Kunden näher bringen und dann auch in die Angebotslisten hineingehen und komfortabel Hotels an- und abwählen. Das ist halt das neue Konzept. Es ist auch so, dass wenn man in einer Kette ist oder in einem Verbund ist, können diese Sets natürlich auch übergeordnet angelegt werden. Wir arbeiten auch daran, dass die Reisebüros ihre Sets mehr oder weniger tauschen können, ne? Da kommt der neue Blockchain-Ansatz, dass man die Sets auch als NFT auflegen kann und mehr oder weniger einem anderen Reisebüro für einen Coin weitergeben kann.
Okay, das müssen wir ein bisschen vertiefen. Wir kommen nachher noch zum Thema Blockchain, weil du hast ein weiteres Projekt mit Chain for Travel, aber ich kann also als Reisebüro mein Wissen einem anderen Kollegen zur Verfügung stellen gegen ein gewisses Entgelt, also gegen Coin als NFT. Ich habe ja in einem anderen Podcast mit Professor Brüsch bereits über Metaverse und NFTs gesprochen. Das heißt, die Zuhörer sollten eigentlich wissen, worum es hier geht. Also Stichwort gelangweilte Affen vielleicht. Also ich kann mein Wissen verkaufen innerhalb der Branche tatsächlich. Ja? Oder
genau, sobald die Blockchain aufgesetzt ist für die Touristik, Chain for Travel, bauen wir in das Reisebüro auch entsprechende Blockchain-Features ein, dass man mit NFTs dort auch handeln kann. Es ist auch angedacht, dass wir Unique-Produkte als NFT verkaufbar machen, ja, und tradable machen. Das heißt, ich kaufe jetzt dieses ganz besondere Produkt, beispielsweise eine Silvesternacht im Burj Arab 2023. Ich kann aber jederzeit dieses Produkt weiterverkaufen, dieses NFT. Ja, und jedes Mal, wenn es verkauft wird, erhält der Aussteller dieses NFTs 5% Provision. So arbeiten ja auch die Plattformen OpenSea, so eine NFT-Verkaufsbörse. Das bauen wir dann alles dort ein. Und der Expedient selber kann dann auch sein Set einfach in den Reisebüromarkt stellen. Ja, für das besondere Family-Set für bestimmte Bereiche.
Würde dieses Set tatsächlich dann auch noch über KI irgendwie angereichert werden, wenn ihr sagt, okay, ich habe ein Set zusammengestellt für ein bestimmtes Kundenprofil, was ich mir überlegt habe, und könnte dann eure Intelligenz dahinter dann sagen, ja, da würde noch Folgendes dazu passen oder dieses Set wäre sinnvoll, um folgende Produkte zu erweitern, oder ist das dann immer Property des Beraters?
Ja, das ist das Eigentum des Beraters, solange er es nicht weitergibt. Und was wir aber machen, ist, wir bewerten dieses Set. Ja, das heißt, wie oft ist das zum Einsatz gekommen? Wie oft wurde daraus ein Abschluss generiert? Ja, und wenn man das vernünftig verteckt, also dieses Set auch Attribute mitgibt, wie beispielsweise das nutze ich immer bei Familien mit Kleinkindern, dann kann man nachher auch Rückschlüsse darauf ziehen, ob das gut ist oder nicht, oder wenn aus einem anderen Set eine Familie beraten wurde, die dann gebucht hat, dass man dann sagen kann, hier, das sind die Produkte, die baust du am besten in das Set Familie ein.
Okay, das heißt, es gibt so eine Art Conversion Ranking, und dieses Conversion Ranking steigert dann den Wert des eigentlichen Sets. Das Set an sich ist schon ein Produkt, was eben aufgeladen wurde durch das Expertenwissen des Beraters, zusätzlich genau, vielleicht durch die Conversions, die es generiert hat, plus vielleicht auch noch User-Feedback oder KI-Input, der dazukommt. Das Ganze findet aber sicher nicht nur am Point of Sale im Reisebüro statt, sondern lässt sich dann ja, tatsächlich auf IBE-Strecken wieder einbinden. Ist das denkbar oder genau, schon verfügbar?
Der Expedient kann dann, oder das Reisebüro kann dann diese Sets auch nutzen, um zum Beispiel auf seiner Webseite die IBE zu steuern.
Okay, und die IBE kommt dann mit euch mit oder wird dann im Prinzip auch von Peakwork bereitgestellt?
Genau.
Mhm. Ja. Ist der Markt soweit?
Ja, der Markt ist definitiv soweit, weil als ich damals Bistro entwickelt habe, also ich wäre jetzt noch gerne so jung wie damals, aber ja. Ich würde nicht mehr gerne so aussehen. Ne? Also Bistro hat sich nicht verändert.
Ja. Ja.
Und also ich denke schon, dass da Bereitschaft da ist zur Veränderung. Natürlich ist es wie mit allem. Es ist schon ein etwas anderes Beraten als jetzt mit einem Travel Viewer oder mit Bistro etc. Ja. Weil dieses klassische Regionsliste, Hotelliste, Angebotsliste, die entfällt komplett und man bekommt es halt ganz anders aufbereitet dargestellt. Wir haben natürlich jetzt auch schon die ersten Tests laufen. Das Feedback ist sehr gut. Wir werden die Set auch bei Zebre platzieren. Das heißt, Zebre und Peakwork kooperieren jetzt zusammen und Peakwork baut die komplette Lächerplattform für Zebre und das ist dann auch die Basis-Set.
Ich fragte deshalb, weil klar ist der Markt bereit, aber vielleicht müsste man auch präzisieren die Frage und sagen, ja, ist die Branche soweit oder macht diese Technologie nicht eigentlich auch den Markt offener für neue Player? Also lass es die Influencer sein, die halt die Produkte halt sehr gut kennen, die ihre Sets auf einer ganz anderen Erfahrungsebene zusammenstellen und dann plötzlich zum Marktteilnehmer werden im touristischen Vertrieb. Ist das beabsichtigt, denkbar oder wäre das dann nur?
Ja, was heißt beabsichtigt? Also erstmal geht es darum, das Wissen des Expedienten in die Technologie zu bringen, damit er mit seinem Wissen einfacher arbeiten kann, zielgerichteter arbeiten kann, einfacher, schneller zum Produkt kommen und auch am besten hochwertiger verkauft dadurch. Ne?
Ja. Ja, das habe ich so tatsächlich, als ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, im Vorfeld noch gar nicht so gesehen. Ich hatte im Blockchain-Ansatz immer erstmal den Hintergedanken, ist vielleicht auch die Angst vieler Zuhörer, dass man sagt, ja, Blockchain schaltet ja dann den Vermittler quasi aus, den brauche ich ja dann eigentlich nicht mehr. Aber ihr macht das tatsächlich für den touristischen Vertrieb, also das ist schon zur Unterstützung der Vermittlung.
Nee, das ist zur Unterstützung des touristischen Vertriebs. Deswegen bauen wir ja auch mit der Chain for Travel ein eigenes Mainnet auf. Ne? Das heißt, die Blockchain selber wird dann von Touristikteilnehmern betrieben und weiterentwickelt. Ne?
Okay, könnten wir vielleicht mal versuchen, Blockchain in 2-3 Sätzen zu definieren, dass die Zuhörer diesen etwas magischen Begriff, der vielleicht eher so mit Bitcoin verbunden wird, einfach verstehen? Also ist Blockchain jetzt einfach eine Datenbank, oder?
Ja, Datenbank wäre der falsche Ausdruck. Ne? Das ist eine Verkettung von Hashes, die aneinander hängen. Ja, das heißt, die Transaktionen hängen zusammen in einem Block. Deswegen ist das Blockchain.
Okay.
Jeder Block enthält den Hash von dem Vorgänger von dem Vorgänger. Deswegen ist es auch fast unmöglich, Transaktionen zu manipulieren. Weil wenn ich eine Transaktion in einem Block verändern möchte, muss ich den Hash des Blockes verändern und dann bis nach hinten, bis an Ursprung alle Blöcke verändern. Dadurch, dass aber die Blöcke dezentral verwaltet werden von Knotenbetreibern, Minern, brauche ich einen gewissen Konsensalgorithmus, damit ich das tun kann. Ja, und bei Bitcoin ist der Konsensalgorithmus Proof of Work. Das heißt, es kommt eine Transaktion und dann bewerben sich mehr oder weniger die Knoten über eine künstliche Rechenaufgabe überhaupt zu validieren. Deswegen ist auch Bitcoin so energieaufwendig. Das liegt nur an dem Konsensalgorithmus, ne? Mit dieser künstlichen Rechenaufgabe, die da vorgestellt ist. Und deswegen ist es nicht möglich, komplett eine Chain zu verändern. Also letztendlich ist es ein Ledger oder eine Buchhaltung. Nennen wir es so. Es ist eine Buchhaltung im Netz, die von verschiedenen Unternehmen geführt wird, gleichzeitig geführt wird. So wie ein Konto bei einer Bank, bei der Sparkasse Aachen, die haben ein Kontobuch, ne? Eingang, Ausgang. Aber nur die Sparkasse Aachen checkt das. Ja? Und bei der Blockchain ist das so, dass dieses Kontobuch verteilt in der Welt unterwegs ist und absolut sicher ist. Also vor Manipulation.
Weil jede Veränderung von jedem Kontobuchbetreiber mitbestätigt werden müsste. Also
genau, also wenn ich jetzt ein Konto, erstens müsste ich das Konto komplett von heute bis zum Ursprung verändern und das müsste ich bei jedem dieser Knotenbetreiber, bei jedem Kontoführenden anmelden. Der validiert das und stellt dann ja schon fest, das stimmt nicht, kann nicht sein, ne? Weil andere das auch bestätigen. Das ist dieser Konsensalgorithmus, der dahinter steht. Deswegen ist es erstmal grundsätzlich eine Buchführung. Und was kann da geführt werden? Transaktionen, und Transaktionen sind oft geknüpft mit Verträgen und Geldfluss. Geld ist in dem Bereich eine Kryptowährung, ist dann nicht Bitcoin in unserem Fall, das bei uns heißt das Camino, die Chain, das heißt, man transferiert dann Kams. Diese Coins kann man natürlich auch in Fiat wieder tauschen. Ne? Das heißt, Fiat ist Echtgeld, es gibt dann Exchanges, wo du dann die Coins in Echtgeld tauschen kannst oder Echtgeld in die Coins. Aber im Netzwerk wird mit dieser Kryptowährung gearbeitet. Ne? Und das Besondere an den Blockchains wie Ethereum oder das, was wir bauen, ist, es ist nicht nur die Währung, sondern auch ein Smart Contract kann dahinter gelegt werden. Das heißt, ein programmierbarer Vertrag. Das bedeutet, wenn man das ausführt, dann werden bestimmte Funktionen gemacht. Hier in unserem Fall wird vielleicht eine Verfügbarkeit geprüft. Es wird geprüft, ob genügend Geld auf der anderen Seite im Konto ist. Es wird irgendein Event abgesetzt und dann alle Aktionen zusammen ist eine gültige Transaktion. Und damit kann man halt viel, viel machen. Und aktuell geht ja die Post ab. Wenn man ein bisschen mal in die USA schaut, wie viele Industrien jetzt mittlerweile auf Blockchain-Technologien umstellen, das ist, ich würde mal sagen, der absolute Wahnsinn. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 1997, 98. Jeder wusste, Internet ist da, aber es gab noch kein Google, es gab noch kein Facebook. Die ersten Webseiten kamen, dann kamen die ersten IBEs. Ungefähr da stehen wir jetzt mit Blockchain. Und das wird komplett die gesamte Internetnutzung verändern. Also drastisch verändern.
Sicher auch die komplette digitale Reiseindustrie, nicht nur die, auch die stationäre wahrscheinlich. Das wird aber voraussichtlich nicht in diesem Tempo gehen, wie es von 97 bis 2010 ging, sondern eine ganze Ecke schneller, oder?
Das geht definitiv exponentieller. Ne? Ja. Es ist, ich meine, von Blockchain redet man jetzt schon seit 12 Jahren. In der Touristik redet man von Blockchain, seitdem Fritz Jussen das Thema mal propagiert hatte und Binding Tree auf dem Markt ist. Aber da ist nichts Sonderliches passiert. Jetzt fängt es an, dass wirklich die Applikationen darauf entstehen, dass die Nutzung entsprechend wächst. Und wir sind ja jetzt schon bei 150 Millionen Wallet-Usern weltweit. Und die ersten Telekommunikationsunternehmen überlegen ja jetzt tatsächlich auch zu dem Mobilvertrag automatisch eine Wallet anzulegen. Ja, das heißt, jeder, der dann einen Mobilvertrag hat, hat automatisch eine kryptische Wallet.
Okay, das wäre wahrscheinlich auch bei Apple oder ähnlichen Großunternehmen, wenn ich dort halt einen Account habe, ziemlich schnell einfach einzurichten, oder?
Ja, also Apple, man darf die Wallet, die in der Blockchain genutzt wird, nicht mit der Wallet von Apple.
Nee, das habe ich schon verstanden.
Ja, ganz, das ist was ganz anderes. Ja. Aber ich denke, dass da auch entsprechend Bewegung reinkommt. Ne? Und was viele machen, ist, dass sie das Web 3.0, also Blockchain-Wallet-User, hinter Web 2.0 noch stecken. Das heißt, der End-User hat immer noch dieses klassische Username und Passwort.
Ja. Ja?
Aber dahinter ist dann eine Wallet, ja, mit dem Personal Key gelegt. Ne? Und damit wird dann agiert. Wir würden jetzt zum Beispiel bei unseren Reisebüro-Tools auch nicht den End-User durch eine Wallet-Anlage zwingen, ja, und MetaMask nutzen und weil das sind schon am Anfang böhmische Dörfer für viele. Ne? Deswegen werden wir das im Hintergrund machen und sobald der End-User oder der Expedient bereit ist, dem Thema Wallet aktiv oder Wallet aktiv zu nutzen, dann sehen wir das auch. Ja? Das heißt, er hat dann ja ein Plugin, meistens MetaMask installiert, dann wissen wir, er hat eine eigene Wallet und dann kommunizieren wir mit der Wallet. Ansonsten im Hintergrund über Username und Passwort.
Was glaubst du denn, welche touristischen Anbieter, Produzenten, Supplier werden sehr schnell und sehr erfolgreich auf dieses System umsteigen? Wird es zuerst der Vertrieb sein oder wird es denn im Airline-Business sein oder wird es die Hotellerie sein?
Also wir sind jetzt mit unserem Projekt Chain for Travel, haben wir natürlich schon Marktteilnehmer angesprochen, die dann auch die Konsortium oder das Konsortium bilden sollen. Und da ist gute Resonanz im Airline-Bereich, sehr gute Resonanz im Veranstalterbereich, auch im Vertriebsbereich. Also es ist querbeet. Die Use Cases, die wir jetzt konkret erarbeiten und auch uns in Workshops befinden, das ist stark von der Airline-Seite. Das heißt, dass man auch im Vertrieb, ich sage es jetzt mal einfach ausgedrückt, im Vertrieb kann ich dem Kunden sagen, weißt du was, ich schenke dir noch einen Kaffee auf dem Flug. Ja? So, und dann kann der Expedient ein NFT ausstellen. Der End-User kriegt nur den Barcode, nicht Barcode, sondern QR-Code. Ja, den kann er sich in seine Apple Wallet reinschieben und die Stewardess checkt diesen Code. Und im Hintergrund wird dann die Transaktion des NFTs zwischen Aussteller und Supply getätigt. Ja, das heißt, dann, wenn der User den Kaffee bekommt, wird, ich sag mal, 1 Euro vom Expedienten abgezogen, von der Wallet. Ja? Und das geht auch, wenn der End-User keine Wallet hat und nicht online ist auf dem Flugzeug. Ja, der muss sich nicht einloggen. Das sind die Techniken, die wir jetzt gerade auch entwickeln. Ne? Und das ganze Thema Gutscheine kann man ganz anders fahren mit über Blockchain, ne? Und über unsere Camino-Chain. Also man muss sich vorstellen, man kann mit Blockchain digitale Assets erstellen. Und diese digitalen Assets sind dann handelbar oder verwertbar.
Also es entstehen wahrscheinlich mehr Marktsegmente als verschwinden werden dadurch, weil einfach mehr Optionen möglich sind. Ja,
ja, also ich denke schon, dass in Zukunft werden bestimmte Sachen auch nicht mehr dann so gemacht, wie sie heute gemacht werden, weil sie dann anders aufgesetzt sind, dezentraler aufgesetzt sind. Aber das Interessante ist, wenn man einmal das Thema verstanden hat, dann kommen einem fast täglich neue Ideen. Man muss es nur einmal diesen Dreh im Kopf hinkriegen, in diese Welt hinein. Und das war auch schon schwierig genug hier mit dem Entwicklerteam, die einmal in die Welt zu bringen. Und wenn das gemacht ist, stellt man 2 Sachen fest. Es ist viel einfacher zu entwickeln, ja, weil das Konzept oder die Blockchain bringt so viel schon mit, ja, was man gar nicht mehr entwickeln muss. Es kommen ganz neue Ideen, ganz neue Ansätze zum Tragen. Also es macht schon Spaß. Also das ist so wie, ja, weiß ich nicht, Klondike. Ja?
Also Spaß macht es ganz sicher. Ich habe jetzt schon Lust bekommen, mich mehr damit zu beschäftigen und da irgendwie dran mitzuarbeiten. trotzdem wird natürlich bei etlichen Zuhörerinnen und Zuhörern der Gedanke da sein, oh Gott, jetzt kommt noch sowas und schaffe ich das überhaupt? Also siehst du da einen extremen Qualifikationsaufwand in der klassischen Landschaft, die wir haben? Egal ob Vertrieb oder Supplier oder was auch immer, oder ist das ein, ja, so Apple-like, ne? Es ist dann einfach da und es ist dann auch wirklich so einfach. Ich zitiere jetzt mal Elon Musk, der gesagt hat, wenn irgendwas eine Bedienungsanleitung braucht, dann ist es kaputt. Ne? Also, oder geht es dann ganz einfach so?
Ja, ich fahre schon seit 6 Jahren Tesla. Da hat er recht. Ne? Also, da brauchst du nichts. Ne? Das ist selbsterklärend. Und ich denke mal, wenn man tief reingeht, das, was wir jetzt machen, das Mainnet, ja, das ist sehr komplex. Das kann auch nicht jeder. Ne? Darauf werden dann Applikationen entwickelt. Das sind dann Unternehmen wie ihr seid oder wie eine Peakwork. Die bauen darauf Applikationen und der Enduser, der die Applikation nutzt, für den wird es eigentlich einfacher. Deutlich einfacher.
Ja, das heißt, er hat ein Frontend, was er bedient.
Genau. Also wenn man sich vorstellt, dass man mit solchen Wallets auch Verträge bündeln kann. Ja, das heißt, der Enduser kauft sich hier ein Bahnticket und bei Lufthansa oder im Reisebüro kauft er sich das Lufthansa-Ticket. Beides wandern aber in die wirkliche Blockchain-Wallet hinein. Dann können die beiden Verträge auch sich unterhalten, ohne dass wir hier Datenschutzthemen kriegen. Das heißt, der Lufthansa-Flug kann zum Beispiel bei Landung dem Bahnticket sagen, ich war eine Stunde zu spät. Dann kann das Bahnticket darauf reagieren und dem Kunden proaktiv sagen, oh, sorry, dass Sie hier verspätet angekommen sind. Ihr neues Gleis ist die Nummer 7 und Abfahrtzeit ist 17.30 Uhr. Das sind dann die Vorteile dann auch nachher für die Enduser. Ne? Und für die Expedienten werden mit Sicherheit auch ganz viele neue Sachen kommen. Viel einfacheres Handeln. Man kann Verträge schließen, jetzt gerade über die Chain for Travel Camino Netzwerk, weil das alles KYC geprüft ist. Das heißt, wir kennen die dort einstellen, Produkt einstellen, die werden geprüft. Das heißt, wenn man da einen Vertrag sieht, Ritz-Carlton, dann kann man davon ausgehen, das ist auch Ritz-Carlton und nicht irgendein Chinese, der dann sagt, ich hätte hier Ritz-Carlton, man macht die Transaktion und es ist aber nicht Ritz-Carlton. Ja? Das heißt, ein Expedient kann später auch dealen mit Hotels, dealen, ohne irgendwie mit dem jemals einen Vertrag gemacht zu haben. Also das ist das Interessante, dieses Handshake, es fallen einige Handshakes weg. Ja. Und der Expedient kann viel breiter gehen. Ich sage dann auch immer, ein Expedient kann sich dann auch 10 Koffer kaufen von Eurowings. Ja, das sind dann 10 NFTs, ja. Oder es ist ein Fungible-Token mit 10 Einheiten. Und wann er die Koffer verkauft, das ist dann die Expedienten-Meinung, ja. Jetzt gebe ich dir einen Koffer. Ja, das ist dann, der ganze Vertrieb wird ganz anders aufgesetzt, weil der Koffer selber ein digitales Asset wird.
Ja, passiert das dann von top down oder entsteht das von unten, dass die Anforderungen des Vertriebs waren ja oft so, dass man als Technologieanbieter, du kennst das auch, man hat dann immer die Anforderungen des Vertriebs nachgebildet. Jetzt ist es ja eigentlich dann ein bisschen andersrum. Das heißt, die Systeme definieren die Anforderungen an den Vertrieb neu.
Ja. Also ich denke nicht, dass mit Blockchain vorhandene Prozesse umgebaut werden.
Genau.
Weil es einfach zu komplex ist. Ne?
Ja.
Es werden aber die neuen Möglichkeiten ausgebaut, ja, und entwickelt. Und nachher werden natürlich über die neuen Möglichkeiten dann vielleicht auch mal alte Prozesse abgebaut und es ist eine ganz andere Möglichkeit des Vertriebes da.
Kann sich die Touristik eigentlich darauf freuen, auf diese neuen Geschichten? Seid ihr die Einzigen, die an solchen Sachen arbeiten oder ist das tatsächlich jetzt schon überall, dass Leute unterwegs sind, auch international und diese Sachen machen? Oder gibt es auch schon Use Cases, wo man sich das anschauen kann, wie sowas funktionieren kann?
Ja, also die Chain for Travel, das ist eine Blockchain auf Konsortiumbasis. Ja, das heißt, wir laden Industrieteilnehmer ein, um Knotenbetreiber zu sein. Ja, und dann betreibt mehr oder weniger die Industrie das Basisnetzwerk. Applikation kann jeder drauf entwickeln und auch jeder nutzen. Nur das halt das Validieren, also das Konto führen, das machen dann die Industrieteilnehmer, weil eine Besonderheit bei Blockchain ist, die Chain selber hat immer einen nativen Token, das heißt einen nativen Coin. Bei Ethereum ist es Ethereum. Ja, der ist am Anfang ganz billig. 0,00, so wie Bitcoin auch, 0,0 irgendwas Cent. Ja, und jede Validierung, jede Transaktion wird mit diesem nativen Token bezahlt. Wenn der natürlich jetzt steigt, wie bei Ethereum von 0,00 irgendwas auf $4,000, bedeutet das, die Transaktion kostet dann umgerechnet $50. Damit kann ich keinen Kaffee bei Eurowings verkaufen, wenn die Transaktion 50 kostet. Unser Konzept ist, die Industrieteilnehmer sind die Knotenbetreiber und die halten diese Transaktionskosten niedrig, also bei einem Cent Größenordnung. Zurück auf deine Frage, jede Menge Entwicklungen. Wenn man USA jetzt anschaut, wird so viel gemacht, Millionen von Transaktionen schon pro Sekunde über die Systeme. Ich war letzte Woche in Paris, da wurde das erste NFT-Ticket versteigert. Das war ein erste Klasse-Flug von Madrid nach Miami. Ich würde mal sagen, kostet das mit Air Europa vielleicht $5,000. Es wurde an dem Abend versteigert, halte ich fest, für 1.200.000 Dollar.
Einfach wegen
erste Ticket versteigert.
Wegen des ideellen Wertes.
Ideelles Wert und es wurde an dem NFT noch ein digitales Kunstobjekt dran gehängt.
Okay.
Also aber es wurde für 1 Million versteigert. Und das wird man natürlich auch dann später sehen, Tradable Rates. Das heißt, ein Expedient kann sich 10 Flüge kaufen und er kann auf Plattformen dann diese Flüge weiterverkaufen. An ein anderes Büro oder an die Kunden. Also das wird definitiv kommen.
Das ist eigentlich, passt wunderbar zum Intro-Song Don't Stop Me Now. Das wird nicht aufhören und geht mit rasender Geschwindigkeit wahrscheinlich immer weiter. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss, die mir auch wichtig ist und dir ja auch, wie ich weiß. Ihr habt euch sehr stark engagiert bei Touristik Hilft, bei dem Aktionsbündnis-Netzwerk und habt dort ebenfalls in sehr, sehr kurzer Zeit eine Plattform online gestellt für die Vermittlung von Unterkünften für Flüchtlinge. Das hat aber mit dieser Technologie noch gar nichts zu tun, oder ist das?
Nein, das ist ganz anders. Also ich habe mich dort ein bisschen engagiert, habe auch ukrainische Familien aufgenommen in Düsseldorf und auch auf Mallorca. Und dann hatte ich überlegt, wie kann man denn das Netzwerk der Touristik auch da nutzen? Kam dann halt auf die Idee, recht schnell eine Vermittlungsplattform aufzubauen, touristik-hilf.de. Da kann man Angebote einstellen, wenn man Flüchtlinge oder Hilfesuchende aufnehmen kann und möchte. Und das ist relativ schnell entstanden. Ich Montagmorgen bin ich wach geworden und dachte, wir müssen irgendwie sowas machen. Und Donnerstag sind wir live gegangen. Also das heißt, mit Design, mit Entwicklung, Datenbank, verteilte Systeme in der Cloud. Also das war schon auch von den Leuten hier eine Wahnsinnsleistung. Weil jeder auch wusste, wofür er es macht. Also ich meine, klar, wenn er hier entwickelt, weiß er es auch, meistens fürs Geld, aber da wusste er, es ist doch noch ideeller. Ne? Das Ganze ist läuft gut. Wir haben mehrere hundert Familien in sicheren Hafen gebracht und die Dankbarkeit ist riesig.
Und ich habe gestern mal reingeschaut, da sind auch immer noch Unterkünfte frei. Das heißt, das ist eine Technologie, die sehr offen ist, sich sehr schön entwickelt. Wäre das tatsächlich eigentlich auch denkbar, dass man das zukünftig weiter verwertet, diese Technologie, oder ist das rein zweckgebunden entwickelt worden?
Das ist so. Also wir haben da keine Gedanken, das war
okay,
also das ist schnell entstanden und vom Konzept her ist es ja letztendlich ein Datenbanksystem und Frontend draufgesetzt. Ne?
Ja, ich werde das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, dass sich alle Zuhörer das natürlich A anschauen oder B vielleicht auch unterstützen können. Ganz wichtig wird auch Chain for Travel. Da gibt es eine Website, die werde ich auch verlinken. Und wie ist der Plan bei der Blockchain-Anwendung? In welchen Steps werdet ihr live gehen? Wir sprachen ja schon über Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, in diesem Jahr werden wir noch viel sehen, oder?
Also in diesem Jahr geht das Mainnet definitiv live. Das Testnetz, also das Mainnet wird Camino heißen und das Testnetz ist Columbus. Das Testnetz ist schon live und das Mainnet wird im August live gehen. Und den Presale werden wir nächsten Monat machen und den ICO voraussichtlich im September. Das heißt, jeder, der Interesse hat, frühzeitig Coins von der touristischen Blockchain-Plattform zu erwerben, der ist dann herzlich eingeladen.
Okay, auch das werde ich verlinken, mit aufnehmen, das wird mit bei sein und ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen. Ralf, das soll es gewesen sein für diese Runde Travelholics Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst und die Zeit hattest.
Gerne.
Und hoffe, wir sehen uns dann bald in Berlin. Ich weiß, du wirst bei den Innovationstagen des VIR auch auftreten. Du wirst sicher auch zu diesem Thema sprechen, oder?
Ja, genau.
Gut, dann sind also alle eingeladen. Es gibt noch Tickets, auch das soll noch losgeworden sein. Und vielen Dank, Grüße nach Düsseldorf.
Ja, danke, ne? Zurück nach Berlin, ne?
Dankeschön, danke an alle Zuhörer. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.